Man werde sich außerdem drei Faktoren anschauen. Erstens das Wahlergebnis der AfD, zweitens die Masernimpfquoten und drittens die Bushaltestellen des Busanbieters Honk for Hope.
Ist das jetzt eigentlich Wissenschaft oder ist das schon Geheimwissenschaft?
Es ist 66 Mal kommt der Begriff Covid-19 Deniers vor, also Corona-Leugner.
In diesen kleinen Städten, da müssen sie sich verstecken. Die Corona-Leugner.
Ich meine, wir können mal die Probe aufs Exempel machen. Kennen Sie irgendjemanden, der eine noch härtere Corona-Forderung vertritt als Karl Lauterbach?
Manchmal fühle ich mich wie so ein durchgeknallter Talkshow-Moderator, wenn ich von Pandemie neu spreche, denn ich kann es alles nicht glauben, dass das die Realität ist, in der ich mich bewege. Pandemie neu, wir brauchen neue Maßnahmen.
Bis zur Bundestagswahl, zur willkürlichen Vernichtung der Wirtschaftsleistung.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Folge 82. Heute ist Donnerstag, der 8. April 2021. Und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. So, Ostern wäre geschafft. Ja, und manch einer, der hat die Feiertage ja genutzt, um auf die angefutterten Pandemie-Kilos noch ein paar Pfund draufzulegen. Wir beide zum Beispiel. Und andere wiederum, die haben ihren Osterspaziergang direkt ins Impfzentrum verlegt. Jedem das seine.
Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert beispielsweise, der war auch unterwegs und der hat dann auch ganz fleißig sein Impfzertifikat dokumentiert und getwittert. Vorbildlich, Herr Seibert, jetzt klappt's auch wieder mit dem Reisen. Apropos Reisen und Greisen. Ich habe mich gewundert, dass Herr Seibert überhaupt schon so unglaublich alt ist.
Stimmt.
Über 60. Wow. Gut gehalten, Herr Seibert. Also, wenn Sie es auch gleich tun wollen wie Greis Seibert und ein bisschen Werbung für die Impfkampagne machen wollen, fühlen Sie sich frei, das zu tun. Wir haben noch eine andere Greisin für Sie, die es gemacht hat. Greisin Glas.
Und jetzt Corona. Das ganze Leben verschwindet. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen.
Ja, vielleicht wollte Uschis Enkel auch einfach die Oma nicht besuchen. Weiß man nicht. Aber Uschi Glas, ich glaube, die ist auch schon so lange im Geschäft, die hat quasi die spanische Grippe noch selbst miterlebt. Kein Wunder jetzt.
Ich muss sagen, früher fand ich sie besser. In den Leni-Riefenstahl-Produktionen.
Ja, absolut. Da hat sie richtig überzeugt. Nur jetzt die Werbung halt für Corona. Übrigens sind auch weitere Spots geplant. Und zwar mit Günther Jauch und Sepp Maier. Ja, ist leider kein Scherz. Und weil ja die Impfbereitschaft in der Bevölkerung im Moment nur so knapp über 50% liegt, da haut man jetzt noch mal ein paar Millionen schön raus für die nächste Werbeoffensive.
Na, wir können auch einfach ein paar Millionen für die Umfragen raushauen. Vielleicht gibt es ein besseres Ergebnis als 50%.
Hast du recht.
Können wir so machen. Klar. Aber ansonsten, wir brauchen die Impfquote von 70%. Das erzählen Sie uns seit längerer Zeit. Bund und Länder planen die 70%. Und bis es zu diesen 70% kommt, da müssen wir halt einfach wieder Brücken testen und Brücken lockdownen. Die Brücke auf einmal in aller Munde. Armin Laschet hat vom Brücken-Lockdown gesprochen. Wie genau der jetzt verschärft werden sollte, hat aber keiner verstanden. Aber einer Sache bin ich mir ganz sicher. Dieser Brücken-Lockdown, die Länge der Brücke kenne ich schon, die ist nämlich genau so lang wie der November-Lockdown 2020 bis zum November-Lockdown 2021. Das ist die Brücke.
Bitte nicht. Es gibt aber natürlich nicht wenige Politiker, die jetzt den wirklich harten Lockdown fordern. Einer von ihnen ist SPD-Gesundheitsvielsprecher Karl Lauterbach. Und den wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Also, worin besteht eigentlich seine Expertise? Wo hatte er Recht und wo hatte er Unrecht?
Seine Expertise besteht ja unter anderem darin, Studien zu twittern. Studien sind bei ihm ganz wichtig und Studien sind so in aller Munde. Darum werden wir uns heute mal eine Studie angucken. Mal gucken, was das eigentlich genau ist. Es geht um eine ganz besondere Studie. Es geht um die Frage, ob Querdenken-Demonstrationen Superspreader-Events sind. Das ging durch alle Medien und wir gucken uns das heute mal ganz genau an. Und am Ende werden wir möglicherweise zu dem Urteil kommen, dass diese Studie oder dieses Papier politisch motiviert gewesen ist. Und am Ende werden wir sagen, stimmt nicht, stimmt doch oder wir wissen es nicht. Denn das ist wahrscheinlich die Realität. Wir wissen es nicht, vor allem nicht auf der Basis dieser Papier.
Ja. Sie merken auch für uns war es eine kurze Woche. Deswegen haben wir jetzt quasi in dieser Sendung mal Sachen verbaut, die schon länger auf dem Schreibtisch brannten, die wir dann auch wirklich mal loswerden wollten. Und das ist genau die richtige Sendung dafür. Aber zunächst starten wir natürlich wieder mit Zuschauerfeedback. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an basta.berlin@snanews.de, wenn Sie zum Beispiel Fragen haben, Feedback senden wollen oder auch Themenvorschläge natürlich für uns haben.
Sehr gerne. Ich muss sagen, also vorletzte Woche waren wir extrem fleißig sind, haben ganz viele beantwortet oder letzte Woche und diese Woche war es halt durch die kurzen Wochen echt ein bisschen schwieriger, aber wir geben uns Mühe, versprochen.
Ist so und wir starten mit einer E-Mail, ich schau mal genau, von Ele. Sie hat uns geschrieben und zwar hat sie uns einen NDR-Artikel gesendet über das generelle Risiko von Nachwirkungen bei intensivmedizinischen Behandlungen.
In diesem Artikel vom Januar 2020 heißt es, also vor Beginn der Pandemie in Deutschland, nach einer Operation unter Narkose leiden etwa 5-15% aller Betroffenen an einem sogenannten Delir. Das bedeutet übersetzt etwa so viel wie aus der Spur geraten. Bei den über 60-Jährigen sind es sogar 30-40%. Gestört sind bei einem Delir zum Beispiel Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung oder auch Psychomotorik.
Ja, und genau diese Symptome, die werden ja auch immer wieder im Zusammenhang mit Long-Covid genannt. Könnte aber durchaus sein, dass eben diese künstliche Beatmungsgeschichten, dass die eben genau diese Sachen fordern, also dass quasi viele Patienten als Nachwirkung von SARS-CoV-2 dieses Delir dann entwickeln. Das zumindest, dafür würde zumindest sprechen, dass manche Kliniken, die nicht mit einem intubierten Schlauch arbeiten sollen, mit so einer Maske, dass die deutlich weniger dieser Nebenwirkungen zu beklagen haben.
Dagegen würde sprechen, dass es auch mildere Verläufe gibt, die dann allerdings auch ein Long-Covid-Syndrom ausbilden. Auf jeden Fall ist es noch schwierig, sich exakt dazu zu äußern. Es laufen einige Studien. Gerade heute ist in Großbritannien wieder eine Veröffentlichung gewesen. Wir haben das alles auf dem Schirm. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, also einige Long-Covid-Symptome, die immer beschrieben werden, die sind jetzt halt auch schwer messbar. Also Herr Joppa, sind Sie heute Morgen erschöpft?
Unglaublich.
Sind Sie heute Morgen müde?
Boah, vor allem gestern. Boah.
Haben Sie Kopfschmerzen?
Gelegentlich.
Aber ich. Kann auch der Vorabend gewesen sein, der Herrn Joppa da noch.
Das Osterwochenende.
Hast du wieder zu tief ins Glas geguckt?
Oh Gott, wir machen schnell weiter.
Mit Roland.
Der hat uns eine Mail geschrieben. Es handelt sich dabei ebenfalls auf eine Reaktion auf unsere vergangene Sendung, Folge 81 von Basta Berlin. Und Roland schreibt. Wieder einmal eine unterhaltsame Folge mit nützlichen Informationen. Allerdings war Herr Golme bei der Interpretation der Schnelltestauswertung vom RKI dermaßen in Fahrt, dass er sich bei der Bewertung der falsch positiven Tests meiner Meinung nach leicht verhauen hat. 204 positive und davon 200 falsch. Daraufhin sagte Benjamin ja, 2% erhalten einen falsch positiven Test. Aber Roland meint, es sind ja 98%, die ein falsches Ergebnis erhalten. 2% sind richtig. Benjamin, rechtfertige dich.
Hiermit stelle ich fest, Roland hat recht. Weiß ich nicht. Also ich vermute, der bezieht sich auf eine Situation, wo ich in Fahrt gewesen bin und dann habe ich spontan vorgerechnet. Meine Erfahrung aus den letzten Monaten ist, dass ich, wenn ich hier spontan Zahlen vorrechne, manchmal daneben liege. Deswegen werde ich das auf jeden Fall versuchen einzuschränken. Ich hatte übrigens in der Grundschule in Mathe im Kopfrechnen eine 1 und in der Oberschule dann eine 5. Von daher sollte mich darauf näherst besser vorbereiten.
Wir können so einen kleinen Taschenrechner hier auch hinlegen, wenn du das möchtest.
Zum Beispiel.
Gut, okay.
Grüße an Roland, danke.
Ja, und Roland hat der noch was gefragt. Und zwar, warum es eigentlich keine repräsentativen Untersuchungen gibt, die generell mal die Dunkelziffer von SARS-CoV-2-Infektionen in Deutschland und die Verbreitung beleuchten. Wissen wir auch nicht. Soll ja jetzt eigentlich mit diesen massenhaften Schnelltests an jeder Ecke passieren. Aber wir wissen ja, die sind ja alles andere als repräsentativ gemacht und auch nicht ganz so verlässlich.
Richtig. Das Robert-Koch-Institut hat übrigens unsere Arbeit von der letzten Woche mittlerweile bestätigt. Mhm. Da gibt es so einen Leak, bei Frag den Staat wurde es veröffentlicht. Und auch da spielen sie auf die Cochrane-Studie an. Und auch da sagt das RKI, 57% der Menschen ohne Symptome, die trotzdem positiv getestet werden müssten, werden nicht entdeckt. Ja. Nochmal ein kleiner Nachtrag zu vergangener Woche.
Schön, wenn man bestätigt wird von offizieller Stelle.
Ja, sicher. Marianne hat uns eine interessante Grafik geschickt. Wochenlang wurde jetzt ja über die Nebenwirkungen von AstraZeneca gesprochen. Mhm. Dabei wurde allerdings vielfach ausgeblendet, dass die Impfstoffe von BioNTech und Moderna natürlich auch Impfreaktionen hervorrufen und möglicherweise sogar viel häufiger als AstraZeneca. Dazu hast du uns eine Übersicht vom Paul-Ehrlich-Institut mitgebracht.
Genau, auch von Marianne. Und zu sehen ist hier, dass bei AstraZeneca rund 4,6% der Geimpften so schwerwiegende Reaktionen hatten, dass sie deshalb im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei BioNTech waren es aber sogar 16,5% der Geimpften und bei Moderna etwa 15,4%.
Was natürlich damit zusammenhängen kann, dass AstraZeneca nahezu ausschließlich bei jüngeren Menschen geimpft wurde und BioNTech und Moderna ganz überwiegend bei älteren Menschen. Mhm. Und die Älteren haben dann natürlich auch mehr Krankenhausaufenthalte. Mir ist jetzt der Gedanke gekommen, dass man natürlich dann umso mehr gucken muss, ob BioNTech und Moderna Krankenhausaufenthalte bei Älteren hervorrufen. Mhm.
Man wird es ja auch sehen, wenn jetzt quasi kreuzgeimpft wird. Also ich sag jetzt mal, die immer Jüngeren vielleicht dann auch irgendwann an Moderna und BioNTech kommen und die Älteren dann mit AstraZeneca. Also das wird sich einspielen, wir werden das beobachten.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank auf jeden Fall, Marianne, für die E-Mail. Und wir kommen jetzt mal zu unserem ersten Thema, das die Gesellschaft aktuell mindestens genauso spaltet wie das Impfen. Es geht um Großdemonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen.
Absolut. Superspreader-Event in Kassel, Superspreader-Event in Stuttgart, eine Herzchenpolizistin, ein Polizist mit Handshake. Also viel zu viel Solidarität mit den Falschen und fehlende Solidarität ebenfalls bei den Falschen. So in etwa ist das ja dann immer interpretiert. Also große Aufregung allenthalben, das geht natürlich gar nicht. Eine Menge los im Diskurs in Deutschland.
Ja, und im Mittelpunkt steht ja immer noch die Frage, dürfen solche Großdemonstrationen eigentlich in Pandemiezeiten durchgeführt werden? Querdenkengründer Michael Ballweg, der hatte ja auch in dein Mikrofon gesagt, wenn uns nachgewiesen wird, dass ein Infektionsgeschehen von unseren Demonstrationen ausgeht, dann werden wir aufhören.
Und am 9. Februar ist es dann soweit gewesen. Das Mannheimer Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, hat eine Pressemitteilung veröffentlicht. Der Titel: Mehr Covid-19-Infektion nach Querdenken-Demonstration. Wir haben uns dazu entschieden, das jetzt nach 2 Monaten nochmal rauszuholen, denn dieses Dokument hat es wirklich in sich. Wir haben uns dazu zwar schon mal kurz nach Erscheinen geäußert, aber wir machen das heute nochmal ausführlicher und das hat wirklich gute Gründe.
Ja, zunächst schauen wir mal, wie das Papier denn damals aufgenommen wurde. Los geht's da mal mit dem Münchner Merkur. Da heißt es am 10.02.2021 in einer gemeinsamen Studie des ZEW Mannheim und der Humboldt-Universität zu Berlin machen die ForscherInnen Querdenken-Demos für bis zu 21.000 Corona-Infektionen verantwortlich. Benjamin, du hattest da noch eine Anmerkung zum Text.
Ja, nicht nur eine. Legen wir mal los. Der Text war so klein. Aber ich habe gleich mehrere Anmerkungen. Warten Sie mal ab. Also, erster Satz, erste Aussage. Es handele sich also hier um eine Studie. Ja, was genau ist eigentlich eine Studie? Ist es eine Studie, wenn man oben Studie oder Study raufschreibt? Dann haben wir es hier mit keiner Studie zu tun.
Nein.
Denn hier steht nicht Studie drauf, nicht Study, sondern Discussion Paper, ein Diskussionspapier. Und vielleicht ist es ja erst dann eine Studie, wenn auch andere Wissenschaftler draufgeschaut haben und gesagt haben, ja, das hat irgendeine Relevanz und das ist auch halbwegs sauber. Wenn das der Fall ist, dann haben wir es hier auch nicht mit einer Studie zu tun. Denn dann, als sie rausgekommen war, da hatte noch keiner drüber draufgeschaut und noch keiner beurteilt. Aber die Medien haben es natürlich schon fleißig berichtet. Ein Peer Review oder etwas in der Form hatte überhaupt nicht stattgefunden.
Ich finde, du hältst dich hier mit Details auf.
Nein, also ich finde, das ist eigentlich eine sehr entscheidende Frage, ist, ob das eine wissenschaftlich ernstzunehmende Studie ist oder eben keine ernstzunehmende Studie oder auch nur ein Debattenbeitrag. Denn als Debattenbeitrag lasse ich es definitiv stehen, aber nicht als das, als was es da definiert wurde.
Ja.
Aber jetzt sage ich dir mal, was ein Detail ist beim Merkur. Mhm. Der Merkur spricht hier von ForscherInnen. Dabei waren es zwei Männer.
Ja, stimmt.
Also, so, das ist dann tatsächlich ein Detail. Aber noch eine andere Sache. Gemeinsame Studie. Da steht ja, das ZEW Mannheim und die Humboldt-Universität zu Berlin hätten diese gemeinsam gemacht.
Ja, also gut. Der eine, der heißt Dr. Martin Lange. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZEW. Der hat in Berlin und Mannheim studiert. Seinen Doktortitel übrigens an der Goethe-Universität Frankfurt am Main erworben. Gemeinsam mit Dr. Christian Drosten. Ja, dem Dr. Christian Drosten.
Also gemeinsam haben sie es nicht gemacht.
Nein, aber
sie haben das
gemeinsam. Die Universität gemeinsam. Allerdings hat Dr. Lange ein anderes Fachgebiet gehabt. Der ist nämlich weder Virologe noch Epidemiologe. Herr Dr. Lange ist Volkswirt.
Wer kann, der kann. Und der andere beteiligte Doktor heißt Dr. Ole Monscheuer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin. Monscheuer hat laut eigenen Angaben bislang an 3 Arbeitspapieren mitgearbeitet. Zuwanderung als Chance für Deutschland. Integration von Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Und die nationale Identität und Integration der zweiten Einwanderergeneration. Auch das klingt alles nicht besonders epidemiologisch. Das ist es auch nicht. Es ist ebenfalls ein Volkswirt. Und wenn der Merkur und unendlich viele andere Publikationen schreiben, es sei ja die ZEW gewesen und die Humboldt-Universität, nein, es waren nicht die Institutionen, auch kein Lehrstuhl, auch kein Professor mit seinem Team. Es waren zwei Menschen, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter.
Zwei Volkswirte.
Die stehen hier drauf.
Genau. Und diese zwei wissenschaftlichen Mitarbeiter, die schreiben also jetzt ein Papier und schaffen es damit in die ganz großen Medien. Jeder hat darüber berichtet und mehr noch. Die Aussagen, die sie in diesem Papier ja teils treffen, teils einfach mal so in den Raum stellen, die werden ja auch sofort für bare Münze genommen. Zumindest von vielen mainstreamigen Medien. Der Tagesspiegel, der schreibt am 9. Februar Querdenken-Demos für bis zu 21.000 Infektionen verantwortlich.
Punkt und Wumms. Dann haben wir den Volksverpetzer, den wollen wir auch zu Wort kommen. Die Faktenchecker vom Team Wissenschaft. Titeln in einem Gastbeitrag: Studie beweist, nur zwei Querdenker-Demos haben bis zu 21.000 Menschen angesteckt. Und dergleichen mehr. Allerdings, das alles ist ja schon zwei Monate her. Warum beschäftigen wir uns jetzt eigentlich nochmal gleich mit diesem Papier? Und zwar heute.
Naja, weil dieses Papier halt ja heute allenthalben als feststehende Erkenntnis und Wissenschaft dargestellt wird. Also fest und unumstößlich und wird immer wieder hervorgeholt. Also egal, ob es jetzt auf Twitter auch so behauptet wird, das sei zum Beispiel alles völlig bewiesen, was da in diesem Diskussionspapier steht, oder ob eben auch Zeitungen immer wieder dieses vermeintliche Wissen herausholen. Die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, die hatte das Papier auch direkt vor der Demonstration in Kassel zitiert.
Genau, ich lag in meinem Aufenthaltszimmer da in Kassel und habe abends nochmal Nachrichten gelesen. Ich habe den Screenshot auch extra gesichert. Es wurde mittlerweile geändert. Die HNA war zu diesem Zeitpunkt nämlich so schlecht im Thema drin, dass sie nicht Humboldt-Universität zu Berlin geschrieben haben, sondern Humboldt-Universität Bonn.
Das sind Profis.
Auf der anderen Seite denke ich mir, das bedeutet, dass sie nicht den dpa-Artikel komplett übernommen haben, sondern auch noch eigene Fehler eingebaut. Das müssen Profis sein. In Kassel habe ich natürlich auch Dirk Sattelmeier getroffen von den Anwälten für Aufklärung. Und er hat sich auch zu diesem Papier geäußert.
Und es wird immer wieder auf diese Studie verwiesen. Aber genau diese Studie wurde natürlich auch von der Stadt Kassel hier herangetragen oder als Begründung mitgeliefert, um zu sagen, es geht eine Infektionsgefahr aus davon. Und genau diese Studie hat das Verwaltungsgericht Kassel.
Warum haben wir uns dieses Papier jetzt nochmal genauer angeschaut? Etwa 16 Seiten Text auf Englisch, dann nochmal 20 Seiten mit Grafiken und Rechnungen. Was uns aufgefallen ist, 66 Mal kommt das Wort Covid-19 Deniers vor. Corona-Leugner. Ja, und die sucht man natürlich und findet man dann auf Demonstrationen wie in Leipzig und Berlin.
Und noch mehr, am Ende dieses Textes steht dann, Covid-19 Deniers may pose a threat to society. Das steht am Ende. Corona-Leugner könnten also eine Gefahr für die Gesellschaft sein. Das ist das Ergebnis und weiter geht's. Die Demonstrationen am 7. und 18. November könnten zu 16.000 bis 21.000 Infektionen geführt haben, die sonst verhindert worden wären. Während es in dem Papier also heißt, die Demonstrationen könnten dazu geführt haben, wurde in den Medien schnell ein Beweis daraus.
Ja.
Dazu hat allerdings auch das ZEW Mannheim mit der Pressemitteilung beigetragen und auch der Tenor des Papiers liest sich schon so.
Dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Angekündigt werden in dem Papier mehrere unterschiedliche Untersuchungen. Da heißt es zunächst, man werde Berlin und Leipzig unter die Lupe nehmen. Dann heißt es, man werde sich außerdem drei Faktoren anschauen. Erstens das Wahlergebnis der AfD. Zweitens die Masernimpfquoten. Und drittens die Bushaltestellen des Busanbieters Honk for Hope.
Ich weiß gar nicht genau, warum ich heute Morgen so eine gute Laune hatte. Ich habe es auf den Schneematsch zurückgeführt, vielleicht aber auch das auf das wegen dessen, was wir jetzt hier machen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine kleine Reise, wo wir sie mitnehmen, die macht richtig Spaß. Also, fangen wir doch mal an. Also, man sucht Corona-Leugner anhand dieser drei Parameter. Wir fangen mit dem ersten an. Die Wahlergebnisse der Alternative für Deutschland. Die habe man sich herausgesucht, weil AfD als Partei das Risiko einer Covid-Erkrankung herunterspielen würde. Außerdem hätte eine Umfrage ergeben, dass zwei Drittel der AfD-Anhänger die Maßnahmen als Unterdrückung ansehen würden.
Also richtig ist, dass viele AfD-Politiker durchaus ja mit am kritischsten gegenüber den Corona-Maßnahmen sind. Einige von denen auch bei Demonstrationen mitlaufen. Aber ist es richtig, dass sie schon vorher, also dass vorher schon die Masse dieser Demonstranten AfD gewählt hat? Das ist ja die Frage. Das verneint der Basler Soziologe Oliver Nachtwey. Laut einer von ihm durchgeführten Umfrage hätten 21% nämlich die Grünen gewählt, 17% die Linke und dann erst mit 14% die AfD von diesen Teilnehmern.
Und das ist im Grunde genommen ungefähr das Ergebnis der Bundestagswahl 2017, denn da waren es deutschlandweit 12,6%. Also kaum eine Abweichung jetzt bei dieser Umfrage, die er gemacht hat. Wenn die Autoren übrigens genauer gesagt AfD-Hochburgen untersucht hätten, eine Hochburg ist ja nichts mit 14%, 12,6%. Bei Hochburgen reden wir von 20%, zum Teil über 30%. Das ist schon mal was ganz anderes. Außerdem nehmen diese Autoren da die Europawahl 2019 zum Maßstab. Also das ist ja schon ein bisschen her. Und das nehmen wir jetzt also zum Maßstab, um dann zu den Aussagen um Verhalten der Wähler 2021 zu sprechen. Wir haben übrigens bei Basta Berlin was sehr Ähnliches gemacht. Wir haben dann direkt im Anschluss eine Sendung gemacht, wo es am Ende auch um diese Studie schon mal ging.
Ich erinnere mich.
Und da haben wir uns Berlin mal angeschaut und haben uns die AfD-Hochburgen in Berlin angeschaut. Und dabei ist rausgekommen, dass in Berlin die AfD-Hochburgen Niedriginzidenzgebiete gewesen sind. Im Vergleich zu den grünen Hochburgen. Ja, das waren Hochinzidenzgebiete. Ist das jetzt schon eine Studie oder ist das noch ein Diskussionspapier?
Das ist ein Diskussionspapier.
Oder ist das schon die unumstößliche Wahrheit, dass in Berlin die ganzen Grünen die Superspreader sind und die AfD-Leute ganz vorbildlich sich an alle Maßnahmen? Sie merken, worauf wir hinaus wollen. Macht so eine Studie, dann mache ich so eine Studie und wer am Ende recht hat, entscheidet das Publikum. Nein, das ist nicht. Es gibt schon eine Form von Wahrheit. Auf jeden Fall gibt es eine Form von Falschinformation oder man denkt einfach zu kurz.
Ja.
Jetzt kommt's. Die Autoren, die legen hier übrigens auch gar nicht offen, welche AfD-Hochburgen hier gemeint sind.
AfD legen wir jetzt mal ad acta. Zweitens ging es ja um die Masernimpfquote. Angeschaut habe man sich da die Masernimpfungen der Kinder, geboren im Jahr 2014. Weil diese Impfung quasi an den ersten zwei Lebensjahren erfolgen müsste, müssten eben die Kinder dann ja schon geimpft sein. Und wenn sie es nicht sind, deutet das eben laut Herrn Dr. Lange und Herrn Dr. Monscheuer auf Impfverweigerer hin. Und Impfverweigerer, die sollen sich ja eben auch auf diesen Demonstrationen getroffen haben. Schließlich würden sich 84% der Teilnehmer ja nicht gegen Covid-19 impfen lassen.
Jetzt halten Sie sich mal fest. Diese Aussage mit den 84%. Wissen Sie, wen die beiden da zitieren? Den Soziologen Oliver Nachtwey. Genau den, dessen Umfrage, das ist übrigens eine Telegram-Umfrage, ist glaube ich auch ein ganz neues Mittel, dessen Umfrage zum Wahlverhalten haben sie ignoriert, nehmen jetzt aber genau diese Umfrage für Impfargumentation. Und da habe ich dir jetzt noch was mitgebracht, lieber Marcel. Also, die These ist ja, die Impfverweigerer sind die Corona-Leugner. So wollte es ja hier auch untersucht werden, wird aber später übrigens nicht mehr erwähnt. Ich habe mir jetzt noch mal was rausgesucht. Tagesspiegel vom 26. Februar 2015. Die Impfmüden aus Prenzlauer Berg.
Oh.
In Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow, dazu gehört Prenzlauer Berg, leben die meisten Impfverweigerer. In den Quartieren Prenzlauer Berg Nordwest und Helmholtzplatz lag die Quote der Kinder ohne ausreichenden Impfschutz bei annähernd 20%. Was soll das denn jetzt heißen? Der grüne Prenzlauer Berg ist eigentlich ein Corona-Leugner-Bezirk? Wollt ihr uns das damit sagen? Ja. Ist das eure Studie? Dann habt ihr hier ein paar ergänzende Ergebnisse. Schaut euch mal den Prenzlauer Berg an. Vielleicht sind ja die ganzen Reisebusse von Prenzlauer Berg von nach Leipzig gefahren. Alles ist denkbar. Und ich habe noch eins. Wo genau wohnt Professor Dr. Christian Drosten eigentlich? Wohnt er nicht im Prenzlauer Berg? Ich habe eine ganz neue Studie. Kann es vielleicht sein, dass die Anwesenheit des Gott-Virologen Dr. Christian Drosten dafür sorgt, dass die Menschen denken, sie müssten sich nicht impfen lassen?
Direkt immun. Nachbar Herr Drosten, schon bist du immun.
Das ist zumindest ein Beitrag für mein Diskussionspapier. Und ich habe noch was. Marzahn-Hellersdorf hat die höchste Impfquote. Leben denn eigentlich nicht in AfD-Revieren die ganzen Impfverweigerer und Corona-Leugner? Marzahn-Hellersdorf hat die höchste Impfquote. 20,6% AfD-Wählern in Marzahn-Hellersdorf. Nimm das, Ole.
Ja,
Martin.
Ole und Martin. Ich überlege gerade, Leo Detlef und so heißen die in Prenzlauer Berg. Wie heißen denn die Kinder in
Erz? Ja, auf damit, man weiß es nicht.
Aber lass uns mal bei dem guten Punkt bleiben. 84% wollen sich also bei den Demonstrationsteilnehmern nicht gegen Covid-19 impfen lassen, heißt es, und gelten damit ja als Impfverweigerer. Was ist aber eigentlich mit den Menschen, die sich schon gegen vieles haben impfen lassen, aber sich eben nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen, weil es eben ein unerprobter Impfstoff ist? Was hat das denn dann mit einer Masernimpfquote zu tun?
Nüscht. Aber auch dieser Aspekt ist in dieser Studie quasi unter den Tisch gefallen. Also es ist in diesem Papier keine Übersicht zur Masernimpfquote enthalten. Auch werden diese drei Aspekte nicht in Zusammenhang gebracht. Da ist nicht zu lesen, hier Masernimpfquote, Verbindung zur AfD und dann eben die Bushaltestellen, um die es jetzt gehen soll.
Ja, das ist eben dann der dritte Punkt, die Bushaltestellen. Das ist vielleicht die erste wissenschaftliche Arbeit, ich hätte jetzt fast Studie, Diskussionspapier, die sich auf ihre Aussagen von zwei Dingen ableitet, nämlich einerseits Bushaltestellen von Honk for Hope und Aussagen des Robert-Koch-Instituts.
Also die Autoren haben sich das Reiseangebot von Honk for Hope vorgenommen. Das haben sie dann mit dem Routennetz von Flixbus verglichen. Hm? Und die erste Erkenntnis war, die unterscheiden sich. Honk for Hope fährt auch kleinere und sogar kleine Städte an. Die Schlussfolgerung? In diesen kleinen Städten, da müssen sie sich verstecken. Die Corona-Leugner.
Na, natürlich. Mit den Bushaltestellen, da hat man auch dann direkt Landkreise ausgemacht, die man eben näher untersuchen möchte. Dann wurde der Stichtag 7. November gewählt. An diesem Tag gab es eben die große Demonstration in Leipzig. Dann haben die Wissenschaftler die Zahlen des Robert-Koch-Instituts genommen und dann einen Zeitraum von 70 Tagen untersucht. Also 35 Tage vor und 35 Tage nach dem Ereignis. Und das Ergebnis, Leipzig war ein Superspreader-Event. Hm. Jetzt kommst du.
Da kann ich ja kaum widersprechen. Ja. Also, der Vergleich von Landkreisen mit Haltestellen und der von Landkreisen ohne Haltestellen, der sei deutlich ausgefallen. Man habe eine klare Zunahme der Inzidenz festgestellt, außerdem der absoluten Fälle und sogar der Mortalität. Hm. Und hier kommt jetzt einer von den beiden Wissenschaftlern persönlich zu Wort. Der Bayerische Rundfunk hat Dr. Martin Lange getroffen und der zeigt das alles nochmal ganz übersichtlich an seinem Läppi.
Im Prinzip, was man sieht, sehr schön ist, dass die Infektionsgeschehen sehr parallel verläuft, vor den Demonstrationen. Und dann nach den Demonstrationen ändert sich das Infektionsgeschehen in Landkreisen mit einer solchen Bushaltestelle extrem viel stärker als in Landkreisen ohne eine solche Bushaltestelle.
Aber jetzt kommt der Hammer. Welche Landkreise wurden denn da eigentlich verglichen? Benjamin, ich meine, du hast ja jetzt das Papier nicht nur durchgelesen, du hast es ausgedruckt, dir in Farbe am Computer nochmal durchgelesen, alles gecheckt. Welche Städte wurden denn untersucht?
Keine Ahnung.
Naja, wie keine Ahnung? Um welche Landkreise geht's konkret?
Marcel, ich habe keine Ahnung. Es steht nicht drin. Da steht weder eine Stadt drin noch ein Landkreis.
Also das heißt, wir wissen nicht, welche Regionen sie im Verdacht haben und wir wissen auch nicht, welche Regionen da als Vergleich dienten.
Nein, wissen wir nicht.
Wir können also auch nicht überprüfen, ob man da jetzt mehr AfD zum Beispiel gewählt hat oder ob da beispielsweise mehr Masernimpfungen gemacht wurden?
Nein, das können wir nicht. Und wir können auch vieles mehr nicht überprüfen. Wir können nicht nachlesen, wie die Bevölkerungsstruktur dort ist, wie viele arme oder wie viele reiche Menschen dort leben, wie eng sie miteinander zusammenlegen. Wir können auch nicht überprüfen, ob es da beispielsweise andere Einflüsse gab. Wir können nicht überprüfen, ob es beispielsweise Ausbrüche in Pflegeheimen zu diesem Zeitpunkt gegeben hat oder in Krankenhäusern.
Und wir können auch nicht überprüfen, wie viele Tests da eigentlich gemacht wurden in dem betreffenden Zeitraum. Wir können noch viel weniger. Wir können auch die nahe beieinander liegenden Landkreise um diese Landkreise herum, können wir ja auch nicht als Vergleich dazu nehmen. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Und nur mal eine Vermutung. Auf der Grafik, die beiden ja zeigen, sind die kleineren und kleinen Städte auf der Landkarte in Sachsen, Thüringen und Nordbayern. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hingegen haben ja Landkreise ohne Haltestellen. Könnte es also sein, dass da diese Landkreise jetzt verglichen werden?
Moment mal. Also Landkreise in Mitteldeutschland, die in der zweiten Welle generell hart getroffen wurden, könnten möglicherweise verglichen worden sein mit Landkreisen in Norddeutschland, die ja seit Beginn der Pandemie am besten dastehen.
Wir wissen es aber nicht, weil die Autoren es ja auch nicht sagen. Wenn Sie sich jetzt denken, wir waren vielleicht einfach zu blöd, das Papier irgendwie richtig zu lesen, schauen Sie sich das Papier sehr gerne selber an. Oder Sie lesen im Tagesspiegel, denn da ist nämlich zu lesen, einzelne Landkreise will Lange am Telefon aber namentlich nicht herausgreifen.
Moment. Also, die zentrale Argumentation sind Bushaltestellen in kleineren Städten. Das wird dann zu Landkreisen zusammengefasst. Aber was man da miteinander vergleicht, das ist nicht bekannt. Ist das jetzt eigentlich Wissenschaft oder ist das schon Geheimwissenschaft?
Da haben wir übrigens noch ein kleines Problemchen. Auf Seite 16, da heißt es, die 7-Tage-Inzidenz sei höher als 75.
Um 75% höher als in den Vergleichslandkreisen.
Genau, um 75% also höher. Allerdings bezieht sich jetzt die Aussage auf Städte, die kleiner als 20.000 Einwohner sind. Wenn wir konkret jetzt mal eine Stadt mit 10.000 Einwohnern nehmen, dann geht ja jeder einzelne Fall zehnfach in die Inzidenz mit ein. Und das ist eben das Problem an den kleinen Zahlen, die dann auch noch hochgerechnet werden. Aber ist ja ein Diskussionspapier.
Und da heißt, ja, wir diskutieren ja nur. Früher haben wir gesagt, wir stellen ja nur Fragen. Mittlerweile stellen wir gar keine Fragen mehr. Wir geben einfach die Antworten oder unseren Diskussionsbeitrag.
Unseren Diskussionsbeitrag.
Da hätten wir noch einen Diskussionsbeitrag. Wir haben dann nämlich noch ein kleines Problemchen mit diesem Arbeitspapier. Die Autoren kennen ja die Haltestellen von Honk for Hope. Aber wissen sie eigentlich, wie viele Menschen da eingestiegen sind? Nein, das wissen sie nicht. Sie haben keine Ahnung, ob da beispielsweise in Torgau einer zugestiegen ist oder ob da 20 zugestiegen sind. Und sie wissen ja auch gar nicht, woher der Typ aus Torgau kam. Das liegt nämlich in etwa an der Grenze zwischen Brandenburgisch-Elbe-Elster und Nordsachsen. Wo ist er jetzt eigentlich zuzurechnen? Und es geht noch besser. Wissen die eigentlich, wie viele Busse nach Leipzig gefahren sind? Nein, das wissen sie nicht. Und wissen sie, wie viele Menschen in den Bussen gesessen haben? Nein. Wissen sie, wie viele Demonstranten aus Leipzig gekommen sind? Nein. Wissen Sie, wie viele von außerhalb Leipzig gekommen sind? Nein, das wissen Sie auch nicht. Und Sie wissen ja auch überhaupt nicht, wie viele Menschen überhaupt da waren. Da nennen Sie Zahlen von 10.000 oder von 45.000 Menschen. Aber eines wissen die beiden wohl ganz genau. Leipzig war ein Superspreader-Event.
Ja, sicher. Und wir fassen mal zusammen. Ein Diskussionspapier wird also als Studie bezeichnet. Das Papier sei von zwei Institutionen, obwohl es eigentlich nur von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern kommt. Diese Institutionen, die hätten bewiesen, dass Demonstrationen die zweite Welle angeheizt haben. Die Autoren des Papiers nennen 66 Mal das Wort Corona-Leugner in diesem Papier. Das Papier wird als Begründung zitiert, Demonstrationen zu verbieten. Und es wird immer weiter zitiert, ohne dass die allermeisten Journalisten ja überhaupt wahrscheinlich je sich diese komplette Studie genau angeschaut haben. Veröffentlichung, wie gesagt, in Englisch am 9. Februar. Artikel dazu noch am gleichen Tag erschienen. Da frage ich mich, haben unsere Journalisten also diese englischen 48 Seiten da jetzt direkt gelesen, bevor sie ihre Feststellung eigentlich getroffen haben? Feststellungen. Unumkehrbar.
Gehen wir jetzt eine Sekunde mal alles mit. Sagen wir, es ist egal, wie viele Leute im Bus saßen. Es ist auch egal, woher sie gekommen sind. Es ist egal, wie viele Leute in Leipzig waren. Es ist auch egal, wie die im Bus saßen. Alles egal. Es ist auch egal, welche Landkreise verglichen werden. Egal, AfD, Masern, alles egal. Halten wir uns mal daran fest. 16.000 bis 21.000 wird ja hier genannt und wird dann von anderen Medien auch genauso verbreitet. Wenn das alles so wäre, wie Sie gesagt haben, und beispielsweise 18.000 Neuinfektionen oder neue positive Tests daraus entstanden wären, was ja dann wiederum keine Erkrankung sein müssen. Ich habe nochmal nachgeschaut, extra für Sie, nur mal so als Service. Ich habe mir den Zeitraum vom 18.11. bis zum 23.12. nochmal angeschaut. Quelle RKI und Statista. 830.238 neue positive Tests. Hier haben wir also 18.500. Da kann man sagen, das ist der Preis der Demokratie. Aber ich denke, das wäre dann nochmal eine ganz neue Diskussion. Aber jetzt zu sagen, dass beispielsweise Leipzig und Berlin die Ursache für ein Pandemieproblem sind, wo wir doch auf der einen Seite 16.000 bis 21.000 haben und auf der anderen Seite 830.000, macht es sich definitiv zu einfach. Bei all den Unsicherheiten, die wir schon aufgezeigt haben, sowieso. Wir haben noch einen schönen Punkt und da geht es um das Vertrauen in die Medien. Denn auch das wird hier angesprochen. Das ist ja quasi ein Rundumschlag von den beiden Herren. Also, Lange und Mondscheuer erwähnen hier, die Corona-Leugner würden sich leider nicht aus den Leitmedien informieren. Außerdem würden sie auch leider der Kanzlerin nicht vertrauen und auch anderen staatlichen Institutionen nicht, die würden sie ablehnen. Und jetzt halte ich mal fest, worauf diese Aussage sich eigentlich stützt. Es handelt sich um eine Meinungsumfrage unter 3.765 Menschen. Durchgeführt wurde sie vom 17. März bis zum 29. März 2020. Auch das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo es noch nicht eine Demonstration gegeben hat. Am 28. am Ende kam ja dann die erste kleine in Berlin. Die Demonstranten von heute wussten zu dem Zeitpunkt in vielen Fällen sicherlich gar nicht, dass sie eines Tages auf die Straße gehen werden. Also noch bevor das Wort Querdenken erfunden wurde für diese Demonstration, wurde diese Umfrage durchgeführt. Also sie findet dann aber Einzug in dieses Papier.
Ah,
gut. Und suggeriert, dass es irgendwas mit dem anderen zu tun hätte.
Ja, aber es geht ja um Vertrauen. Und ich denke, bei Vertrauen, da können wir sicherlich sagen, dass man nur den etablierten Medien da vertrauen sollte. Und ich denke auch vor allem dem Bundesgesundheitsministerium, damit sind sie sehr gut beraten. Es sind eben die offiziellen Stellen, die ja ganz klar von tendenziösen Meldungen oder Fake News absehen, würde ich sagen.
Film ab. Aber Moment mal.
Nein.
Da steht ja jetzt Covid-19-Fälle.
Nein.
Aber ist Covid-19 nicht die Erkrankung?
Nee.
Und die vom Spahn, die behaupten, wir haben bald 3 Millionen Covid-19-Fälle?
Nee.
Dabei sind das doch nur die positiven Tests.
Nein.
Na gut, du hast recht.
So nämlich. Ich denke, dazu ist alles gesagt. Jetzt aber auch wirklich. Ich glaube, wir haben auch einen Artikel auf unserer Webseite snanews.de und ansonsten wurde dazu auch viel veröffentlicht. Wenn Sie gerne auch Links zu den Studien nochmal haben wollen, schreiben Sie uns gerne auch nochmal an basterberlin@snanews.de.
Sei denn, Herr Joppa ist ein Genie und denkt daran, dass er unseren Kollegen von der Social Media Redaktion die Studie hingibt, damit sie es verlinken.
Kriegt das hin? Unwahrscheinlich.
Gut.
Aber ich versuch's. Eines ist aber sicher, und damit kommen wir jetzt auch zu unserem zweiten Thema, ob Superspreader-Event oder nicht, auf Demonstrationen, da wird man einen wahrscheinlich nicht sehen.
Marcel Jopper.
Das ist nicht richtig. Nur manchmal. Naja, Karl Lauterbach natürlich. Weil, klar, Karl Lauterbach, der hat da natürlich eher ein bisschen Sorgen. Es war aber übrigens nicht immer so. Wusstest du eigentlich, dass der Bruder von Karl Lauterbach, der hat sich dazu mal geäußert, das alles ging erst los, als damals der Karl völlig unter Drogen beim Wacken-Festival gestagedived ist und die Leute auseinander sind. Das war voll auf den Boden geknallt und hat leider so einen Hirnschaden dann davon.
Also, dass die Leute auseinandergegangen sind, kann ich mir sofort erklären. Aber ansonsten kann ich mir das kaum vorstellen.
Gut, ist in der Tat nur ein Fake. Das ist ein falscher Spiegelartikel, der uns auch erreicht hat. Fand ich tatsächlich mal ganz nett. Auf Facebook haben wir den gefunden. Ich persönlich kann mir Karl Lauterbach nur ganz schwer auf Open-Air-Veranstaltungen vorstellen. Übrigens auch schon vor Corona. Aber das Privatleben unseres SPD-Politikers, das wollen wir heute jetzt nicht beleuchten oder nur am Rande höchstens.
Wir schauen mal auf die Fakten. Karl Lauterbach, seit 2005 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er gilt als Gesundheitsexperte der SPD. Er ist aber aktuell kein Mitglied im Gesundheitsausschuss. Mm-mm. Er gehört vielmehr dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz an. Mm-hmm. Gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist Herr Lauterbach übrigens auch nicht. Das ist die ehemalige Hausärztin Sabine Dittmar.
Die übrigens auch als Obfrau im Gesundheitsausschuss liegt. Allerdings könnte ich mich jetzt eigentlich nicht so richtig an einen Auftritt von Frau Dittmar in diversen Talkshows erinnern. Ganz im Gegensatz natürlich zu Karl Lauterbach. Der ist ja quasi in einer WG mit Markus Lanz. Offiziell soll ja auch Karl Lauterbach eng mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zusammenarbeiten. Ich frage mich wo, weil auch parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium ist Karl Lauterbach natürlich nicht. Und interessant ist, der Herr Spahn, der scheint auch gar nicht so viel von Herrn Lauterbach zu halten. Hat er zumindest nicht. Wir haben da eine nette Aussage von Herrn Spahn aus dem Jahr 2009 gefunden.
Was Herrn Lauterbach angeht, präferiere ich einfach, den zu ignorieren. Jetzt kann man sich darüber beschweren, dass ich mich noch mit ihm auseinandersetzen müsste, aber das würde ihn unnötig aufwerten, ehrlich gesagt. Seine Bedeutung und sein Einfluss auf tatsächliche Gesundheitspolitik ist reziprok zu seiner öffentlichen Bekanntheit.
So ist es.
Und insofern habe ich nicht vor, den durch irgendeine Bemerkung zu ahnen.
Das also sagt Jens Spahn bei den 8. Berliner Gesprächen zum Gesundheitsrecht im Jahr 2009. Hübsche Brille übrigens. Damals noch Kassengestell, glaube ich. Würde ihm heute nicht mehr passieren. Bei der Veranstaltung auch anwesend gesundheitspolitischer Sprecher der Linken, Frank Spieth. Der hat sich da richtig gehend aufgeregt über Karl Lauterbach. Denn der sei in gesundheitspolitischen Ausschüssen quasi nie da. Er bezeichnete ihn sogar als den faulsten Abgeordneten, den er kenne.
Ja, und da war sogar eine SPD-Abgeordnete noch mit dabei. Und die hat nur so ganz vorsichtig so, das ist aber jetzt ein bisschen übertrieben.
Okay.
Ich kenne noch faulere.
Ja, gut. Aber das war jetzt ja 2009. Um die Rolle, die aktuelle Rolle von Karl Lauterbach besser zu verstehen, da müssen wir sogar noch weiter in die Vergangenheit gehen. Promoviert, da hat Dr. Med. Karl Lauterbach in Düsseldorf. Dann später, da folgte noch ein weiteres Studium an der Harvard University mit einer weiteren Promotion. 1997, da wurde er dann an der Uni Köln Direktor des dort neu gegründeten Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie. Damit verbund dann auch seine Berufung als Professor.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Professor Dr. Karl Lauterbach wohl lediglich im Rahmen seines Studiums direkten Kontakt zu Patienten, nämlich im AIP, also Arzt im Praktikum, im praktischen Jahr Medizinstudium.
Das war's.
Den Alltag eines Arztes dürfte SPD-Politiker also eher aus Anekdoten kennen, nicht aus eigener Erfahrung. Wobei er jetzt ja als Impfarzt tätig geworden ist.
Oh Gott, ja, in dieser Woche. Ich überlege mir gerade, ich entscheide mich impfen zu lassen, bin in Leverkusen und da kommt Dr. Karl Lauterbach um die Ecke. Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
Na, auf jeden Fall geht da das Aufklärungsgespräch besonders schnell. Herr Lauterbach, ich habe da was von Thrombosen. Alle unbedenklich.
Alle unbedenklich. Die sind alle gut.
Die sind alle gleich gut.
Gut. Ja.
Und wenn man doppelt gut will, nimmt man einfach zwei unterschiedliche. Vielleicht kann er die ja vor Ort noch mixen.
Hat aber er schon.
Nicht schütteln.
Hast du ja nichts gelernt über unsere Impfstoffe?
Ah, nur rühren, wie einen guten Martini.
Also nichtsdestotrotz, egal wie viel Praxis der Mann eigentlich gehabt hat, er gilt als Gesundheitsexperte.
Ja, dabei hat Karl Lauterbach in seiner Karriere schon ja so manch eine Fehlentscheidung getroffen. Man sagt auch ins Klo gegriffen. Das hatte aber bislang nie wirklich Konsequenzen. Erinnern Sie sich beispielsweise noch an den sogenannten Lipobay-Skandal? Lipobay, das war ein Cholesterinsenker aus dem Hause Bayer. Einer der Hauptumsatzbringer übrigens der Pharmasparte des Konzerns. Aber im August 2001 musste das Mittel dann vom Markt genommen werden.
Denn Lipobay stand im Verdacht, Todesfälle ausgelöst zu haben. Die Nebenwirkung Muskelschwund sei Bayer zwar bekannt gewesen, soll aber vertuscht worden sein. Und jetzt raten Sie mal, wer seinerzeit laut Medienberichten für die Pharmaindustrie Medikamentenstudien durchführte. Über 800.000 Euro soll er dafür allein im Jahr 2000 bekommen haben. Auch an einer Studie zu Lipobay war er beteiligt. Sein Fazit: unbedenklich.
Ganz so unbedenklich ist es aber dann wohl doch nicht. Also es war so unbedenklich, dass Bayer an über 3000 Geschädigte über 1 Milliarde US-Dollar Entschädigung zahlen musste. Und übrigens auch andere Studien von Herrn Lauterbach, die waren hoch umstritten. Hab mal nachgeschaut, da gab es eine, die kam zu dem Ergebnis, dass mindestens ein Drittel aller Röntgenuntersuchungen überflüssig sind. Dafür musste sich dann Karl Lauterbach sogar vor der Senatskommission für wissenschaftliches Fehlverhalten der Kölner Universität verantworten.
Na, aber wer wird denn da so kleinlich sein? Auch die Geschichte über die Ausbeutung von Putzkräften bei den Rhön-Kliniken, während Lauterbach dort Aufsichtsratsmitglied war, ist Schnee von gestern.
Sicher.
Es war 2013 und da erinnert sich ja eh keiner mehr dran. Apropos, daran erinnert sich ja eh niemand mehr. Marcel, lass uns doch bitte nochmal auf das Abstimmungsverhalten von Karl Lauterbach im Bundestag schauen.
Sehr gerne, vielen Dank der Nachfrage. Das hat Abgeordnetenwatch.de sehr schön übersichtlich aufgezeigt. Also schauen wir mal. Im Bundestag, da stimmte Lauterbach beispielsweise gegen die Verhinderung der Neuzulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Wir erinnern uns, ein Produkt des Bayer-Konzerns. Er stimmte gegen die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen, gegen die Rentenangleichung von DDR-Krankenschwestern und DDR-Bergleuten, gegen ein grundsätzliches Fracking-Verbot.
Gegen die Ablehnung von Schiedsgerichten bei den Freihandelsabkommen TTIP und CETA, gegen Transparenz bei Rüstungsexporten, gegen eine Kennzeichnungspflicht von Genhonig, gegen die Verhinderung von Anbau von Genmais in der EU. Genmais wird unter anderem auch von Bayer angeboten.
Ach.
Auf der anderen Seite hat Professor Dr. Karl Lauterbach für unzählige Bundeswehreinsätze im Ausland gestimmt.
auch Schnee von gestern. Ebenso die Aussage seiner Ex-Frau Dr. Angela Spelzberg, ihres Zeichens Epidemiologin und Leiterin des Aachener Tumorzentrums. Sie hatte vor einigen Jahren gegenüber der Bunden gesagt, Zitat, er stellt in der Öffentlichkeit immer sein soziales Gewissen in den Vordergrund. Privat habe ich ihn allerdings von einer ganz anderen Seite erlebt. Ich halte es für bedenklich, was in seinem Kopf vorgeht.
Die Bunte und Herr Jopper, wollten wir nicht eigentlich das Private weitestgehend rauslassen?
Entschuldigung, bin schon ruhig.
Wie gesagt, Schnee von gestern, zum Teil ja auch Fraktionszwang oder Mitstimmen mit Fraktion.
Mitgehangen, mitgefangen.
So sieht's aus. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Karl Lauterbach mittlerweile zur absoluten Höchstform aufgelaufen ist. Ich gehe mal von aus, noch nie gab es einen Talkshow-Gast in Deutschland, der innerhalb eines Jahres so häufig eingeladen wurde und dann natürlich auch hingegangen ist. Mhm. Stets im Gepäck hat er natürlich Mahnungen und Warnungen und natürlich auch eine passende Studie. Und genau das macht es ja auch so schwer, Karl Lauterbach dann auch wirklich auf etwas festzunageln.
Ja, denn mit Studien ist das natürlich so eine Sache. Es gibt ja praktisch zu fast allem irgendwelche Untersuchungen, zu jedem Sachverhalt, die kann man dann zitieren. Und wenn dann quasi, ja, das einem in den Kram passt, wenn man dann seine Meinung ändern will, sagt man halt einfach, die Studienlage hat sich geändert. Und dann kann man das sicherlich auch sehr einfach vorzeigen. Das ist jetzt eigentlich auch gar keine große Kunst. Und Herr Lauterbach, der liest anscheinend sehr, sehr viel.
Einmal lag er dann aber auf jeden Fall falsch. Und mehr als einmal sowieso. Im April 2020, da saß er bei Markus Lanz.
Klar.
Und da ging es um den Sommerurlaub.
Also der Sommerurlaub in klassischer Art und Weise, der wird wahrscheinlich nicht stattfinden.
Das gibt was heißt das klassische Art und Weise?
Ja, dass man, sagen wir mal, meinetwegen Freibäder besucht, um ein Beispiel zu nennen. Oder dass es Festivals gibt, dass es Fußballspiele gibt.
Wegfliegen?
Bitte?
Wegfliegen?
Kann ich mir auch kaum vorstellen. Das ist also für mich nicht darstellbar.
Strände?
Strände ist auch für mich unvorstellbar.
Ostsee?
Glaube ich auch nicht.
Nordsee auch nicht natürlich.
Glaube ich auch nicht.
Also Badesee?
Auch nicht.
Alles nicht vorstellbar, zumindest bei Karl Lauterbach. Ja, bei den Festivals, da hat er auf jeden Fall am Ende auch recht behalten, die sind verboten geblieben. Aber wäre es nach ihm gegangen, hätten wir die Wohnung wahrscheinlich für ein ganzes Jahr nicht mehr verlassen.
Na, auch bei den Fußballspielen, da lag Karl Lauterbach übrigens falsch. Der hatte nämlich prognostiziert, dass selbst Geisterspiele nicht möglich sein werden, weil es die Vereine nicht hinbekommen werden, ein adäquates Schutzkonzept oder Hygienekonzept dazu ermöglichen. Zitat. Ja, da lag ich völlig falsch. Das hat er in einem Interview mit web.de zugegeben. In anderen Punkten, da lag er dann aber wieder richtig.
Genauso würde ich das übrigens auch machen. Ich würde ganz offensiv bei Punkten, die relativ unwichtig sind, sagen, da lag ich falsch, um meine Glaubwürdigkeit in allen anderen Punkten zu stärken. Mhm. Jedenfalls eine Strategie, die ich anwenden würde. Ich kann ja zum Beispiel... Ich kann ja nicht so gut rechnen, das gebe ich zu. Also ich habe mich da vielleicht auch verrechnet in einer Live-Situation. Aber glauben Sie mir, der gesamte Rest ist die pure Wahrheit, die ich spreche. Zurück zu Herrn Lauterbach. Im August 2020 hat er gewarnt, dass man in der ersten Hälfte 2021 möglicherweise zu wenig Impfstoff haben werde. Das ist aber nun wirklich keine Kunst. Also zunächst mal im August 2020 wussten wir gar nicht, dass wir überhaupt einen Impfstoff definitiv haben werden. Und selbst wenn wir ihn haben werden, dann wird er sicherlich nicht so schnell produziert sein, dass die ganze Welt im ersten Halbjahr des nächsten Jahres verimpft ist dann.
Eben.
Ja, so geht das. Ne? Also es muss ja erstmal flächendeckend verfügbar sein. Dann hat er noch von einer zweiten und einer dritten Welle gesprochen. Oh mein Gott, recht hat er. Naja gut, aber er hat es ja schon sehr viel früher versprochen, als sie dann gekommen sind. Ich kann hier auch eine sechste Welle versprechen, aber ob die jetzt 2030 kommt oder 2034, weiß ich nicht.
Es ist ja jetzt auch erstmal gar nicht problematisch, wenn da einer sitzt, der mahnt und warnt. Das ist vielleicht so ein bisschen wie so ein pessimistischer Onkel bei der Familienfeier, für den das Glas immer halb leer ist und der dann immer sagt, ich finde das alles Mist. Oder wie die Helikoptermutti, die dem Kind auch bei über 20 Grad den Schal anzieht und sagt, du wirst dich erkälten, ist ja soweit völlig okay. Sagen wir mal so, es ist schon wirklich schwierig, wenn solche Menschen halt öffentlichkeitswirksam immer in den Konsens gerückt werden. Ne? Also
ja, und wen haben wir denn noch? Konsens. Wir bräuchten halt auch noch ein paar andere Positionen. Wie wäre es denn mal, wenn wir beispielsweise einen Soziologen dazusetzen oder einen Wirtschaftswissenschaftler, einen Statistiker, praktisch Ärzte, Psychologen oder ähnliches. Mhm. Und die können das vielleicht mal aus ihrer Praxis erzählen. Vielleicht würden auch die dann mahnen und warnen, aber eben in ihrem Bereich und ein wichtiges Gegenargument setzen, wie beispielsweise der Kinderarzt aus Mecklenburg-Vorpommern, den sie uns oft zugeschickt haben mittlerweile. Mhm. Wir haben uns die Videos auch angeguckt. Mhm. Und der sagt ganz klar aus seiner Erfahrung, okay, ja, Covid-19 bei Kindern gibt's. Und da sind so und so viele verstorben und so viele wurden eingewiesen, so und so viele waren positiv getestet. Und der wäre auf jeden Fall ein starker Gesprächspartner mit Karl Lauterbach. Ja, ich bin absolut sicher, Sie kennen ihn auch und seinen Namen, wenn ich ihn jetzt nicht auf dem Schirm habe. Was wir stattdessen haben, ist den ständig mahnenden und warnenden Karl Lauterbach. Und dann die deutschen Intensivmediziner mit dem Divi, die Ähnliches seit Wochen tun. Und dann das Robert-Koch-Institut mit Lothar Wieler, der genau das Gleiche seit Wochen tut. Und immer schwebt diese Zahl 200.000 neuerdings über unseren Köpfen. Mhm. Jetzt ja mittlerweile Weltärztepräsident Montgomery hat die Zahl 200.000 ebenfalls in den Mund genommen. Er sprach aber nicht von Infektionen pro Tag, sondern Toten. Und das sind eben die Hardliner in eine Richtung.
Ja, ich meine, wir können mal die Probe aufs Exempel machen. Kennen Sie irgendjemanden, der eine noch härtere Corona-Forderung vertritt als Karl Lauterbach?
Also wenn du mich jetzt so fragst, ich glaube, Karl ist auf jeden Fall No-Covid-Fraktion und sitzt da in einem Boot mit Brinkmann, Prisemann, Drosten. Ich würde sagen, die haben alle ähnlich harte Forderungen.
Und wenn Sie jetzt überlegen, der ist quasi ganz krass an dem einen Rand, dann müsste es doch die Aufgabe der Medien sein, die ja das ganze Spektrum abbilden sollen, wenn Herr Lauterbach am einen Rand ist, auch Leute vom anderen Rand zum Beispiel zu nehmen. Ich sag jetzt mal zum Beispiel Herr Wodak, der ja auch bei anderen Geschichten richtig lag, wo Herr Drosten und Herr Lauterbach falsch lagen. Stichwort, was haben wir da?
Schweinegrippe.
Zum Beispiel, genau. Ja.
Ja, so kann man das vielleicht machen. Was natürlich wichtig ist, man vergisst falsche Aussagen ganz gerne und man gibt dann die richtigen Aussagen immer, immer, immer wieder. Ja. Das geht uns auch manchmal ganz ähnlich.
Nein. Nicht, dass ich wüsste. Aber gut, das eben passiert leider nicht. Und wir müssen mal schauen. Wir haben ja auch ganz häufig gesagt, dass, also auch wir liegen natürlich manchmal falsch, hat Benjamin gerade gesagt. Aber wir haben noch mal eine Prognose, wo auch Herr Lauterbach ganz offensichtlich falsch lag. Es ist aus dem September 2020. Wieder mal bei Markus Lanz. Und da hat Karl Lauterbach Folgendes behauptet.
Jetzt stehen noch ein paar Wochen vor uns. Die Wochen werden die härtesten sein der gesamten Pandemie. Und zwar deshalb, weil wir jetzt schon müde sind, was die Maßnahmen angeht. Und eigentlich uns im Sommer schon an eine Öffnung gewöhnt hatten. Es wird immer besser. Wir müssen aber noch mal zurück, wenn man so will, zu mehr Schutz.
Diese Wochen werden also die härtesten der gesamten Pandemie. Mein lieber Benjamin, das hören wir jetzt aber auch schon seit Monaten.
Du kennst doch die Definition. Das sind die härtesten Wochen dieser Pandemie. Aber vielleicht sind wir schon lange in der nächsten Pandemie. In Pandemie neu nämlich. Die hat Markus Söder ja ausgerufen. Also manchmal fühle ich mich wie so ein durchgeknallter Talkshow-Moderator, wenn ich von Pandemie neu spreche. Denn ich kann es alles nicht glauben, dass das die Realität ist, in der ich mich bewege. Pandemie neu. Wir brauchen neue Maßnahmen.
Ja, und vielen Dank für dieses Stichwort. Und vielen Dank auch für Sie, die uns was Tolles zugeschickt haben. Gefunden wohl auf Reddit. Und zwar ist das ein kleines Würfelspiel. Das nennt sich Würfeln mit Armin. Wir blenden das an dieser Stelle auch mal ein. Da kann man sich nämlich quasi zwei Würfel schnappen und ja den eigenen Pandemieplan nach Herrn Laschet sich entwerfen. Ich habe dir einen Würfel mitgebracht. Okay. Wir machen das jetzt mal eben schnell. So, ich mache den ersten. Das ist eine 6. Mhm.
3.
3. Die 1. Wir sind jetzt übrigens schon...
Noch eine 1?
Ja, noch eine 1. Die 6, oh.
3.
3. Dann haben wir die 6. Was ist das für ein Würfel?
5.
5.
Und Herr Joppa nochmal mit einer 6?
Na, 3. Kniffel.
Alles klar. Also wenn Sie mit Herrn Joppa Maxchen spielen, dann bei jeder 6. einen kurzen. Kann man das ja eigentlich auch verbinden, dann wird es noch lustiger.
Finde ich gut, dann ist Politik nämlich erträglich. Würfel mit Armin hat folgendes Ergebnis jetzt gebracht. Was wir jetzt brauchen, ist eine 6-wöchige, ist ein 6-wöchiger harter Wellenbrecher-Matrix bis zur Bundestagswahl zur willkürlichen Vernichtung der Wirtschaftsleistung.
So. Kann ich so unterschreiben.
Absolut. Wir blenden das dann vielleicht auch nochmal als ganzen Satz ein. Wenn Sie das auch spielen wollen, auf Reddit haben wir es gefunden, wir haben es hier dann auch nochmal verlinkt, ist eigentlich eine ganz nette Sache, um diesen ganzen Wahnsinn einmal auszuhalten.
Super, eigentlich schon ein Webtipp, aber du hast dir noch einen anderen rausgesucht und das ist Talk im Hangar von Servus TV aus Österreich, 27.08.2020. Warum diesen Tipp?
Weil dort interessante Gäste waren, unter anderem Barbara Fiesenecker, die ist Intensivmedizinerin am Uniklinikum Innsbruck, Gerhard Scheuch, Aerosolexperte, dann der Tourismus- und Freizeitforscher Peter Zellmann und eben auch eine Epidemiologin mit Namen Angela Spelzberg.
Marcel, wir hatten doch gesagt, nichts aus dem Privatleben von Herrn Lauterbach?
Es geht um Corona.
Richtig. Und wer ist Frau Spelzberg?
Naja, es ist eben die Ex-Frau von Karl Lauterbach. Und die ganze Folge ist eigentlich sehenswert. Aber in dem Fall geht es um die Einschätzung von Frau Dr. Spelzberg, die zusammen mit Karl Lauterbach in Harvard studiert hat. Und die sieht die Gefährlichkeit des Coronavirus eben etwas anders als Karlchen. Und da schauen wir jetzt mal rein.
Wenn zwei Menschen an einer Spitzenuniversität das Gleiche studieren.
Nein, er hat ja nicht das Gleiche studiert wie ich.
Aber beide an einer Spitzenuniversität studieren.
Er war in Health Policy and Management.
Und wie
ich war in Epidemiologie.
Wie kann es dann dazu kommen, dass man am Ende zu so diametral
unterschiedlichen Auffassungen kommt? Ja, weil man das Handwerk verstehen muss. Man muss die Daten und Zahlen analysieren und man muss sich auch Zeit nehmen. Ein Politiker hat keine Zeit.
Talk im Hangar ist das gewesen, die Folge vom 27.08.2020. Schauen Sie da gerne mal rein.
Super. Und wir wollen noch schreddern. Wir hatten überlegt, ob wir einen Schnelltest bzw. eine Schnelltest-Packungsbeilage schreddern. Das machen wir vielleicht nächste Woche aus Gründen, die wir Ihnen dann erläutern werden. Aber wirklich, das Discussion Paper hat es sich jetzt wirklich verdient.
Ja, prädestiniert.
Da haben wir doch einiges aufgezeigt. Das mit den Landkreisen wissen wir doch schon ganz gerne. Und wenn Sie meinen, ich habe es nicht gelesen, gucken Sie mal, ich habe überall gelb angemalt. Habe ich übrigens früher im politische Weltkundeunterricht bei Herrn Müller auch mal gemacht. Ja, irgendwelche Geschichten, die er da ausgeteilt hat. Alles gelesen, Herr Müller, kein Problem. Nein, also, das schreddern wir jetzt mal fröhlich. Und dann haben wir noch ein paar gute Hinweise.
Jo, und zwar kümmern wir uns ja auch nebenher immer mal wieder um ein paar Interviews. Viele Antworten stehen noch aus. Eine, die liegt zwar noch ein bisschen in der Zukunft, aber am 22. April, da haben wir es geschafft, mit Sarah Wagenknecht ein Interview machen zu können. Da sind wir dann im Bundestag und da nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit für Frau Wagenknecht und werden dann uns mal über alles, was das Herz begehrt, aktuell unterhalten. Und das wird dann wahrscheinlich wenige Tage später auch online auf diesem Kanal zu sehen sein.
Super. Mit Uwe Schartauer alias C. Rebellum habe ich Kontakt und es ist gut möglich, dass ich mit ihm demnächst mal ein Interview machen werde. Mhm. Und dann haben wir noch was für Sie. Mhm. Basta Berlin, zusammengeschrieben, das ist unser Telegram-Kanal. Mhm. Und für uns ist es jetzt sehr aufregend, denn wir haben schon eine Frage gestellt und das Ergebnis kommt jetzt und es ist aber noch gar nicht passiert, weil wir in der Vergangenheit leben. So.
Du machst es viel zu kompliziert.
Richtig.
Wir geben Ihnen jetzt die Auflösung auf eine Frage, die Sie quasi einen Tag vor der Veröffentlichung hier schon sehen konnten.
Also, wir haben in den vergangenen Wochen mit einigen regierungskritischen Menschen gesprochen und einer von denen hat uns wirklich überrascht. Er hat uns nämlich gesagt, ja, ich werde mich impfen lassen und ich habe schon einen Termin. BioNTech im Juni. Und bei uns werden Sie jetzt erfahren, wer es gewesen ist. Die
Mit seiner Zustimmung.
Muss mit man seiner Zustimmung. Sagen. Ja. Die Antwortvorgaben, die ich hatte für Sie, waren Michael Ballweg, Ralf Ludwig, Martin Lejeune, Dirk Sattelmeier oder Anselm Lenz. Wer von denen wird sich im Juni impfen lassen? Es ist
ding, ding.
Martin Lejeune.
Vielen herzlichen Glückwunsch.
Er freut sich schon auf Ihren Shitstorm. Viel Spaß dabei. Seine Adresse ist martinlejeune@hotmail666.com.
Die bessere Adresse ist basta.berlin@snanews.de. Das ist unsere. Den Kanal gerne abonnieren, gerne Kommentar für die Reichweite dalassen. Ich würde sagen, was geben wir diesmal, was sagen wir, was kann man schön unten drunter kommentieren? Ich sage jetzt einfach mal Wagenknecht, Daumen hoch. Oder Daumen runter, je nachdem. Wenn Sie Wagenknecht gut finden, Daumen hoch. Wenn Sie Wagenknecht schlecht finden, Daumen runter. Dann haben wir ein kleines Stimmungsbild.
Wir kommen wieder, keine Frage. Und zwar in einer Woche, am 15. April 2021. Und dann wissen wir, wer die Kanzlerkandidatin der Bündnis 90 Die Grünen in wird. Baerbock oder Habeck, wir sind gespannt. Mein Name ist Benjamin Gollmer, alles Gute. Ciao. Wählen Sie Grün.
Mein Name ist Marcel Joppa, wählen Sie nicht Grün. Bis dahin und tschüss.